Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich freue mich sehr, wieder heute bei euch zu sein und dieses wunderbare Buch mit euch aufschlagen zu dürfen. Und möget ihr, so wie wir dieses Buch aufschlagen, auch eure Herzen öffnen, damit Gott daran arbeiten kann und euch näher zu sich ziehen kann. Die letzten beiden Male, als ich bei euch war, das ist schon ein paar Monate her, habe ich über Babylon gepredigt. Die erste dieser beiden Predigten ging um Abraham und seinen Auszug aus Babylon. Und die letzte Predigt ging um den Turmbau zu Babel. Das war ein bisschen härtere Kost und ich hoffe, es haben alle gut verdaut, auch die Gäste, die hier waren. Ich möchte heute wieder über Babylon predigen. Aber diesmal aus einem anderen Blickwinkel. Ich möchte ein Kapitel aus der Bibel mit euch betrachten, das die meisten von euch sehr, sehr gut kennen. Und ich persönlich, ich glaube, es gibt kein Kapitel in der Bibel, über welches ich mehr Predigten gehört habe als über dieses. Es geht um Daniel 2. Und die Jugend, die heute hier ist und Anfang des Jahres bei mir war, der möchte ich sagen, also ihr habt viel davon schon gehört, weil aus dieser Jugendstunde ist diese Predigt entstanden. Aber ich hoffe auch für euch, dass ihr noch was mitnehmen könnt. Es geht um Daniel 2, aber ich möchte den Fokus nicht auf die Prophetie lenken, wie es meistens der Fall ist, sondern auf den Charakter von Daniel. Den Charakter, denn Daniel hat Babylon als Kind Gottes überlebt. Er hat als Kind Gottes die babylonische Herrschaft überstanden. Und dies möchten wir uns näher anschauen, diesen Charakter. Und ich möchte so Vers für Vers mit euch durchgehen. Also ihr könnt gerne mit mir jetzt Daniel 2 aufschlagen und euren Finger drin lassen. Wir werden viel aus Daniel 2 lesen. Ihr müsst gar nicht viel blättern. Daniel Kapitel 2. Und ich möchte gleich mit dem ersten Vers anfangen und diesen ersten Vers gleich ein bisschen näher betrachten. Daniel Kapitel 2 und dort Vers 1. Dort heißt es, im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Also gleich hier in diesem ersten Vers finden wir ein interessantes Detail, welches oft übersehen oder übergangen wird aus Zeitgründen. Wann bekam denn Nebukadnezar diesen aufwühlenden Traum von Gott geschenkt? Im zweiten Jahr seiner Herrschaft. Babylon hat ca. 70 Jahre als Weltreich regiert. Es war, um genau zu sein, von 605 vor Christus bis 539 vor Christus. Und der Großteil dieser babylonischen Vorherrschaft, nämlich die ersten 40 Jahre, geht auf die Herrschaft eines einzigen Königs zurück, nämlich auf Nebukadnezar. Also Gott offenbarte dieser götzendienerischen Nation sehr bald, als sie die Weltherrschaft übernommen hatten, seine Macht. Und dies in einer Deutlichkeit wie wohl noch nie zuvor. Aber warum eigentlich nicht schon früher? Warum erst jetzt? Ich glaube, das hat einen ganz besonderen Grund. Weil es jetzt nämlich in Babylon etwas gab, was es vorher in dieser Form nicht gegeben hat. Nämlich treue Kinder Gottes. Durch Daniel und seine drei Freunde. Gott hatte Israel, das Volk Israel, er hatte es berufen, damit sie den umliegenden Völkern das Evangelium seiner Liebe näher bringen sollten. Andere Völker, wie auch die Babylonier, sollten an Gottes Volk erkennen, dass der Gott Israels der allein wahre Gott ist. Doch Gottes Volk hatte diesen heiligen Auftrag leider nur sehr selten ausgeführt. Und war nur sehr selten dieses Licht, was sie eigentlich hätten sein sollen. Und durch Daniel und seine drei Freunde, in denen Gott treue, hingebungsvolle Kinder hatte, sollte nun das geschehen, was Israel versäumt hatte. Diese gefangenen Israeliten sollten ein Segen für Babylon sein und auch darüber hinaus. Und diese jungen Männer, sie waren ein Beispiel dafür, was Gott mit dem Volk Israel hätte tun können und tun wollen. wenn sie es zugelassen hätten. Gott ist natürlich nicht von Menschen abhängig. Er kann auch Steine schreien lassen, wie es im Neuen Testament heißt, im Lukas-Evangelium. Aber Gott möchte uns Menschen einbringen in die Verkündigung des Evangeliums. Er möchte uns einbringen in die Errettung anderer Menschen. Und wie viel mehr würde Gott mit uns tun, wenn wir ihm so hingebungsvoll dienen würden wie Daniel. Und wir werden noch sehen, was Gott alles getan hat. Und ich bin überzeugt, dass Gott mit jedem Einzelnen von uns, egal wie alt er ist, Großes vorhat. Und je mehr wir uns ihm hingeben, desto mehr wird er uns auch gebrauchen. Und Gott wartet nur darauf, dass er die Werke, die er vorbereitet hat, wie es im Epheserbrief steht, auch durch uns tun kann. Er hat gute Werke vorbereitet und er wartet nur darauf, uns dafür zu gebrauchen. Als Nebuchadnezzar von diesem Traum erwachte, war er tief beeindruckt und er wollte unbedingt wissen, was es mit diesem Traum auf sich hat. Vers 2. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Also Nebuchadnezzar rief hier alle in Fragen den kommenden Personen, jedenfalls aus seiner Sicht, zusammen, die ihm helfen können. Und diese Personen waren sehr hoch angesehen in der Gesellschaft. Sie gaben nämlich vor, die Zukunft zu kennen und die Geheimnisse enthüllen zu können. Und als sie dann vor ihm standen, sprach er zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewig, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Nachdem sie dem König ihre Ehrfurcht bekundet hatten, das ist immer ein sehr guter Anfang für einen stolzen und mächtigen König, antworteten sie selbstsicher: Wir sind deine Knechte. Natürlich sagen wir dir gerne die Deutung des Traums. Erzähle uns doch einfach deinen Traum. Doch diesmal läuft das Ganze anders ab als sonst. Nebuchadnezzar, oder vor, Gott hat in seiner großen Weisheit Nebuchadnezzar die Einzelheiten dieses Traums vergessen lassen. Denn Gott wollte nicht, dass die Offenbarung von seiner Größe durch diese Scharlatane zerstört wird. Dieses Mal wollte Nebuchadnezzar nicht einfach nur die Deutung wissen, sondern weil Gott ihm diesen Traum hat vergessen lassen, wollte er auch den Traum wissen. Verse 5 und 6. Der König antwortet und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Zu Beginn war der König noch recht freundlich, doch nun wird er sauer. Mein Wort ist deutlich genug. Also wenn ihr dies könnt, was ihr vorgebt zu können, dann muss ich euch auch nicht mehr sagen. Ein kleines Detail für alle, die sich schon mal gefragt haben, wie kommt man eigentlich biblisch darauf, dass Nebuchadnezzar den Traum vergessen hat, so wie es Ellen White auch im Patriarchen und Propheten schreibt. Diesen Satz, mein Wort ist deutlich genug, den kann man auch übersetzen mit, wie es in der Luther 1912 Übersetzung steht, es ist mir entfallen. Also es ist biblisch begründet, was Ellen White im Patriarchen und Propheten schreibt. Nebuchadnezzar war so ungehalten, dass er ihnen nicht mit ein paar Peitschenhieben, nicht mit einer Gefängnisstrafe oder mit der Entlassung drohte, sondern er drohte ihnen mit dem Tod. Ja, sogar noch mehr. Ihre Häuser sollten zu Schutthaufen gemacht werden. Was wahrscheinlich auch bedeutet hat, dass ihre Familien getötet werden. Und das alles wegen einem einzigen Traum. Also es muss wirklich ein sehr bewegender und besonderer Traum gewesen sein. Es ging hier also um Leben und Tod. Nebuchadnezzar baut den größtmöglichen Druck auf, den er nur aufbauen kann, auf die, die er gerufen hat. Aber das konnten sie natürlich nicht. Also was tun? Einfach nochmal das vorher Gesagte wiederholen und hoffen, dass der König sich beschwichtigen lässt. Daniel 2, Vers 7. Sie antworteten noch einmal und sprachen, der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Nebukadnezar erkennt nun mehr und mehr, dass die, denen er bisher vertraut hat und die er auch gut bezahlt hat, offenkundig Scharlatane waren und gar nicht das konnten, was sie vorgegeben haben. Verse 8 und 9. Der König antwortete und sprach, wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trifft. Nebukadnezar hat erkannt, dass diese Weisen nur Zeit gewinnen wollten und dass sie nur Lug und Trug redeten. Noch ein letztes Mal fordert er sie auf, ihm die Deutung und den Traum zu sagen, noch eine letzte Chance gab ihm. Das Beschwichtigen hat nun nichts gebracht. Was sollten sie jetzt tun? Spätestens jetzt hat der Letzte von all denen, die da zusammengerufen wurden, gemerkt, dass es Nebukadnezar tot ernst war und dass sie nicht mit ihm Spaß hatten. Verse 10 und 11. Da antworten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte. Ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Das ist ganz interessant, was die Wahrsager jetzt machen. Um ihr Leben zu retten, wagen sie sich, den König, den mächtigsten Mann der damaligen Zeit, zur Besonnenheit aufzurufen. So etwas kann man doch von keinem Menschen verlangen. Lieber König, werd jetzt wieder vernünftig. So etwas kannst du von uns nicht fordern. So ehrlich wie hier waren sie wohl noch nie in ihrem ganzen Leben von dem Nebukadnezar. Kein Mensch kann dir helfen, auch wir nicht. Nur die Götter können dir helfen. Aber was gaben sie damit denn indirekt zu? Sie gaben damit indirekt zu, dass sie gar keinen Kontakt zu den Göttern hatten. Denn wenn ihr doch Kontakt zu den Göttern habt, wie ihr vorgebt zu haben, und wenn die Götter es doch wissen, ja, dann fragt sie doch einfach. Dann fragt sie doch einfach. Sie gaben hier zu, dass ihre Behauptungen, ihre anmaßenden Behauptungen gar nicht stimmen. So viel Wahrheit haben sie hier geredet, um ihr Leben zu retten. Aber wenn sie es hier nicht können, was war denn aber dann bei all den anderen Malen zuvor, wo sie dem König angeblich göttliche Offenbarungen weitergegeben haben. Auch nur Lug und Trug. Spätestens hier wurde Nebukadnezar klar, dass er laute, falsche Propheten vor sich hatte, die bereits in der Vergangenheit ihm Lügen weitergegeben haben. Ich glaube, sein babylonisches Glaubensgerüst ist hier komplett in sich zusammengefallen. Dieser Punkt, der war eine totale Bankrotterklärung für die babylonische Religion. Da ging nichts, nichts. Und die Bühne war nun wunderbar vorbereitet zur Ehre Gottes. Aber bevor wir weitergehen in diese Geschichte, noch ein wichtiges Kennzeichen Babylons, was wir hier erkennen. Nach außen hin gaben die Gelehrten von Babylon vor, Verbindung zu Gott zu haben und göttliche Offenbarungen weiterzugeben. Aber in Wirklichkeit kannten sie Gott gar nicht. Sie gaben keine göttlichen Gedanken weiter, wie sie gesagt haben, sondern vielmehr ihre eigenen Gedanken. oder sogar noch schlimmer, Gedanken Satans. So wie damals im buchstäblichen Babylon, so gibt es auch heute im geistlichen Babylon viele religiöse, einflussreiche Gelehrte, die nur den Schein der Gottesbeziehung haben, nur den Schein der Frömmigkeit, wie es im Neuen Testament heißt. Und diese scheinbaren Männer Gottes, sie täuschen die Menschen und auch die Könige dieser Erde mit angeblichen göttlichen Offenbarungen. Deshalb, meine Lieben, Vorsicht vor babylonischen Gelehrten, die euch angeblich göttliche Offenbarungen weitergeben wollen. Lasst uns weitergehen in dieser Geschichte. Nun kommt Daniel ins Spiel. Verse 12 und 13. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Also Nebukadnezar war kein Mann leerer Worte. Er war so wütend und bitter enttäuscht, dass er nicht nur die, die er zusammengerufen hatte, umbringen wollte, sondern auch die, die gar nicht dabei waren, so wie Daniel und seine drei Freunde. Also er hat den Kreis sogar noch erweitert. Alle Weisen von Babel sollten getötet werden, zu denen auch Daniel und seine drei Freunde zählen. Also Nebukadnezar war bereit, die ganze Bildungselite von Babylon auszulöschen. So wütend war er. Aber jetzt natürlich die Frage, aber wieso? Wieso hat Nebukadnezar, der sich so sehnlich gewünscht hat, diesen Traum zu erfahren und die Deutung dazu, wieso hat er denn Daniel und seinen drei Freunden nicht einmal eine Chance gegeben? Obwohl er doch wusste, dass sie einem anderen Gott dienen. Wieso hat er diesem Gott keine Chance gegeben? Ich denke, einen entscheidenden Grund dafür finden wir in Kapitel 1 von Daniel. Was ist in Kapitel 1 passiert? Babylon hat Israel besiegt und hat Israel in die Knechtschaft geführt. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen, nicht aus Patriarchen, Propheten, wie ich vorhin gesagt habe, sondern Propheten und Könige, Seite 335 zu Daniel 1. Dass diese Männer, diese Verehrer des Herrn, also das Volk Israel, Gefangene in Babylon waren, und jetzt passt gut auf, und dass die Gefäße aus dem Hause Gottes in den Tempel der babylonischen Götter gestellt worden waren, das ist genau in Kapitel 1 passiert, führten die Sieger, also die Babylonier, prahlerisch als Beweis der Überlegenheit ihrer Religion und Sitte über die der Hebräer an. Finde ich sehr interessant. Also Nebukadnezar und die Babylonier, die hatten den Gott Israels für schwach gehalten, weil sie die Israeliten besiegt haben. Sie hatten diesem Gott nichts zugetraut. Und hier ist eine ganz wichtige Lehre für uns enthalten. Warum wurde Israel denn in die babylonische Gefangenschaft geführt? Weil sie nicht gehorsam waren. Aus Untreue und Ungehorsam Gott. Also weil Gottes Volk untreu war, haben die Heiden, die Babylonier, ein falsches Bild von Gott. Der kann ja gar nichts. Den brauchen wir nicht. Wir leben das Schlimmste an der Untreue Gott gegenüber ist nicht, dass wir dabei Schaden erleiden, was immer passiert, sondern das Schlimmste am Ungehorsam Gott gegenüber ist, dass sein heiliger Name Schaden. So wie hier. Und das kann sogar so weit führen, wie bei den Babyloniern, dass die Heiden sich über Gott lustig machen und ihren heidnischen Glauben für überlegen halten. Es gibt ein Zitat von Ellen White, das finde ich sehr, das trifft mich jedes Mal, wenn ich es lese. Es ist aus dem Bibelkommentar. Und dort heißt es, die größte Beleidigung, Die größte Beleidigung, die wir ihm, Jesus Christus, antun können, ist die, dass wir vorgeben, seine Nachfolger zu sein, werden wir durch unsere Worte, Gemütsart und Taten den Geist Satans bekunden. Wenn wir behaupten, ein Christ zu sein, ein Nachfolger Jesu, aber nach unseren fleischlichen Gelüsten leben, dann stellen wir Jesus vor der Welt ganz falsch dar. Und wir bereiten seinen heiligen Namen Schande. Und genau dies hat das Volk Israel getan. Und genau deswegen haben die Babylonier diesen Gott für unbrauchbar gehalten. Aber nicht so weit an. Lasst uns sehen, welche Folgen die Treue von Daniel hatte. Verse 14 bis 16. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Ajoch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Ajoch, dem der König Vollmacht gegeben hatte, warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Ajoch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Als Daniel erfahren hat, was los ist, warum auch er umgebracht werden sollte, wagt er sich vor den König. Und erstaunlich ist, dass Ajoch ihn überhaupt vor den König gelassen hat. Und was hat Daniel denn gebeten? Hat Daniel auf Knien Nebukadnezar angefleht, dass er ihn und seine drei Freunde nicht töten soll? Nein, er hat um Zeit gebeten. Warum? Weil er seinen Gott kannte und weil er wusste, dass sein Gott helfen kann. Im Gegensatz zu all den Gelehrten Babylons kannte Daniel eine Lösung. Und die Reaktion von Nebukadnezar, sie ist wirklich erstaunlich. Obwohl Daniel die Antwort nicht wusste und obwohl Daniel um Zeit gebeten hat, also genau um das Gleiche gebeten hat, wo er gemerkt hat, meine Weisen, meine Zauberer wollen nur Zeit gewinnen. Und jetzt kommt einer daher, der will Zeit. Und was macht er? Er gibt ihm diese Zeit, was er seinen Gelehrten nicht mehr gibt. Daniel hat nicht nur geglaubt, dass Gott hier helfen kann. Er ist vor dem mächtigsten Mann auch so aufgetreten. Und dieses Auftreten von Daniel hat den König Nebukadnezar ganz offenbar beeindruckt. Daniel hat dem König ernsthaft eine Hoffnung gegeben, bis hier eine Lösung da ist. Was hat Daniel jetzt mit dieser Zeit angefangen? Nebukadnezar gibt ihm Zeit, was hat Daniel jetzt gemacht? Ist er in eine babylonische Bibliothek und hat sich irgendwelche Traumbücher rausgesucht mit Träumen und irgendwelchen Deutungen? Nein, er hat gebetet. Ganz einfach, er hat gebetet. Verse 17 und 18. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkehren. Was man hier erkennen kann, Daniel hat nicht nur für sich und seine drei Freunde gebetet, sondern hat auch gebetet für die Weisen von Babel. Er hatte Liebe zu den Götzendienern, die nur Lug und Trug redeten. Er hatte Liebe zu dem Volk, das ihn versklavt hat. Und er hatte nicht allein gebetet, sondern hat mit seinen drei Freunden zusammen. Und ich bin überzeugt, Daniel hat gewusst, dass das gemeinsame Gebet noch stärker ist als das Gebet alleine. Und wie hat Gott jetzt reagiert? Vers 19, der erste Teil. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Gott erhört das innige Gebet seiner treuen Kinder und offenbart Daniel nicht nur den Traum, sondern auch gleich noch die Deutung. Und eine der wichtigsten Lehren, meiner Meinung nach, aus dieser Geschichte für unser Leben. Daniel war in einer ausweglosen Situation. Rein menschlich gesehen war er nichts mehr zu machen. Selbst die weisesten Männer von Babylon der fortschrittlichsten und mächtigsten Nation der damaligen Zeit konnten nicht mehr helfen. Es war eine vollkommen hoffnungslose Situation. Doch bei Gott gibt es solche Situationen nicht. Egal in welcher Lebenssituation du bist, egal ob alle Menschen um dich herum sagen, ich kann dir nichts machen, ich kann dir nicht helfen, es gibt dir keine Hoffnung mehr. Du darfst wissen, bei Gott gibt es immer Hoffnung. Immer, in jeder Situation. Derselbe Gott, der hier in dieser Geschichte eingegriffen hat, auf wunderbare Art und Weise, derselbe Gott, der existiert auch heute. Er hat sich nicht geändert. Und das Schönste ist, dieser Gott liebt dich. Dieser Gott liebt dich. Und zu diesem wunderbaren Gott dürfen wir beten. Und wir dürfen ihn sogar Vater nennen. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es: Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Weil Gott ist immer, zu jeder Tageszeit, eine Tür für dich offen. Was für ein wunderbarer Vater. Jetzt kennt Daniel die Antwort auf die brennenden Fragen von Nebukadnezar. Nun ist endlich die Lösung da, was so vielen Menschen das Leben rettet. Was tut Daniel jetzt? Jetzt ist er doch bestimmt ganz, ganz schnell zum König gelaufen. Obwohl es um Leben und Tod ging, hat Daniel erstmal Gott gelobt und hat ihm gedankt von ganzem Herzen. Und das könnt ihr nachlesen in den Versen 19 bis 23. Und ich bin mir sicher, Daniel hat es nicht nur getan auf die Schnelle, schnell mal 2 Minuten gebetet und dann weg, sondern er hat sich Zeit genommen für dieses Gebet, um Gott zu loben und zu danken. Viele Menschen vergessen leider, nach der Gebetserhörung den Dank an den, der ihr Gebet erhört hat. Sie beten, wenn sie Gott brauchen, und vergessen ihn dann leider, wenn er ihr Gebet erhört hat. So war es bei mir früher auch. Ich habe Gott aus der Schublade herausgenommen, habe gebetet, wenn ich in Notsituationen war oder wenn ich Probleme hatte. Und das Erstaunliche ist, er hat mir auch meistens geholfen. Was habe ich aber dann gemacht? In die Schublade rein und wieder zu. Und dann hat er mich nicht mehr interessiert. Bis das nächste Problem kam. Aber wie viel Gnade hat Gott für uns Menschen, dass er trotzdem unsere Gebete hört. Aber Daniel war nicht so. Und ich bin auch froh, dass Gott mich verändert hat, dass ich heute nicht mehr so bin. Daniel war niemand, der nur in Notsituationen betete oder bei Problemen und Sorgen. Daniel hatte ein inniges Gebetsleben, was ein Ausdruck war seiner innigen Beziehung zu Gott. Aus dem 6. Kapitel des Buches Daniel erfahren wir, dass es Daniels Gewohnheit war, 3-mal am Tag zu beten. Und wir erkennen auch, dass Daniel sich nicht abbringen ließ, Gott anzubeten. Ein Überstehen der babylonischen Herrschaft als Kind Gottes ist ohne ein inniges Gebetsleben, und da bin ich mir sicher, gar nicht möglich. Wenn Daniel nicht so ein inniges Gebetsleben gehabt hätte, er hätte Babylon nicht überstanden als Kind Gottes. Und dies gilt auch für uns, die wir auf die Weltherrschaft eines endzeitlichen Babylons hinsteuern, mit großen Schritten. Deswegen nimm dir die Zeit für das Gebet und vernachlässige es nicht. Vers 24. Da ging Daniel hinein zu Ajoch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach zu ihm: Du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König, ich will dem König die Deutung sagen. Interessant ist, dass Daniel zuerst zu Ajoch ging und nicht direkt zu Nebukadnezar. Das zeugt von Dankbarkeit und Respekt Ajoch gegenüber, auch wenn es ein Heide war. Und hier erkennt man noch deutlicher, wie Daniel mit der Liebe Gottes erfüllt war. Daniel sagt nicht, du sollst mich und meine drei Freunde nicht umbringen, sondern er sagt, du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen. Daniel liebte wie Jesus nicht nur die Gläubigen, sondern er liebte auch die Ungläubigen. Er hatte Liebe zu den Feinden und er setzte sich wie Jesus für sie ein, damit sie ihr Leben nicht verlieren. Verse 25 und 26. Ajoch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm, ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten, bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann. Ajochs Reaktion, ich finde es wirklich erstaunlich, wenn man es sich mal genau anschaut. Er ließ sich von Daniel den Traum und die Deutung erst gar nicht erklären, sondern er brachte ihn eilends vor den König. Er muss von Daniel sehr viel gehalten haben. Denn er sagt zu Nebukadnezar nicht, ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der behauptet, die Deutung dem König sagen zu können. Sondern er sagt, ich habe einen Mann gefunden, der dem König die Deutung sagen kann. Dieser Heide war überzeugt, dass Daniel es kann. Er war überzeugt, dass Daniel die Wahrheit sagt. Und ich würde mir wünschen, dass die Heiden, wenn ich ihnen was sage über Gott, über sein Wort, genauso viel Glauben hätten, wie dieser Heide bei Daniel. Aber noch etwas ist interessant an Ajochs Reaktion. Er stellt sich vor Nebukadnezar sehr positiv dar. Was sagt er? Ich habe einen Mann gefunden. Ich bin so toll. Nebukadnezar, nur dass du es weißt, du hast es mir zu verdanken, dass dieser Mann hier ist. Er beansprucht hier Ehre für sich, die ihm gar nicht zusteht. Denn wer hat denn wen gefunden? Wer ist auf wen zugegangen? Daniel auf Ajoch. Also Ajoch konnte eigentlich gar nichts dafür. Ich denke, Ajoch hat hier schon diese reiche Belohnung im Blick gehabt, die Nebukadnezar denen versprochen hat, die ihm helfen. Und er hat gehofft, davon etwas abzubekommen. Bei Ajoch erkennt man hier diesen babylonischen Geist der Selbsterhebung, so wie beim Turmbau von Babel. Er wollte sich einen Namen machen vor dem König, sich selbst erheben. Und ich glaube, die meisten Menschen hätten so reagiert. Nebukadnezar war nun gespannt und fragte Daniel, ob er es ist, der ihm helfen kann. Und nun war Daniels Gelegenheit. Er kennt die Antwort, die der mächtigste Mann der Welt unbedingt wissen will. Nun kam die einmalige Chance, viel Ruhm, viel Ehre und viel Reichtum zu erlangen. Verhält er sich genauso wie Ajoch und erhebt sich selbst? Verse 27 und 28. Daniel fing an vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Was für ein Charakter. Gleich zu Beginn seiner Antwort nahm Daniel nicht nur diese falschen Propheten in Schutz, sondern er gab Gott auch alle Ehre. Beachtet auch, Daniel sagt nicht zu Nebukadnezar, aber ich glaube, da ist ein Gott. Und er sagt auch nicht, ich bin überzeugt, da ist ein Gott. Sondern er sagt mit ausdrücklicher Gewissheit, aber da ist ein Gott, der kann. Aber da ist ein Gott, der kann. Und er spricht auch nicht von vielen Göttern wie die Babylonier, sondern nur von einem. Und indirekt sagt er Nebukadnezar dadurch, dass diese Götter, die babylonischen Götter, dies nicht können. Also Daniel erkannte die Lösung, er kannte nicht nur die Lösung des Problems, er gab sie auch weiter. Würden auch wir, so wie Daniel, die Menschen mit solch einem Glauben auf Gott hinweisen? Wie viele Menschen auf dieser Welt kennen dieses Aber nicht? Aber da ist ein Gott, der kann. Wie viele Menschen gibt es auf dieser Welt, die keinen Ausweg mehr aus ihrer Situation sehen, die keine Hoffnung mehr haben. Und wie viele Menschen würden sich freuen, wenn wir zu ihnen kommen und sagen, aber meine Liebe, da ist ein Gott, der kann. Ich denke, von Daniel können wir viel lernen und unserem Beispiel annehmen. In den Versen 28 und 29 sagt der Nebukadnezar nun, dass ihm Gott durch den Traum die Zukunft offenbart hat. Wir kommen zum Ende. Bevor er ihm den Traum erzählt, sagt Daniel noch Folgendes. Vers 30. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführst. Zum zweiten Mal weist Daniel alle Ehre von sich. Nebukadnezar sollte nicht im geringsten auf die Idee kommen, dass menschliche Weisheit hinter dieser Offenbarung des Geheimnisses liegt. Kein bisschen Ehre sollte ihm gehören, kein bisschen. Sondern alle Ehre Gott allein. Was für eine Demut Daniel doch gehabt. Und wenn man Daniel und Ajoch nebeneinander hält. Ajoch hatte diesen babylonischen Geist der Selbsterhebung. Den Geist Satans. Daniel hingegen hatte diesen selbsterniedrigenden Geist Jesu. Diesen Demut. Was für ein deutlicher Gegensatz zwischen diesen zwei Männern, die vor dem König standen. Daniel spiegelte wunderbar den Charakter Jesu wider. Nur noch ein paar Gedanken zu den letzten Versen. Nachdem Daniel Nebukadnezar nun den Traum erzählt hat, ich denke, ihr kennt ihn alle, sagt er in Vers 36, das ist der Traum. Das ist erstaunlich. Daniel sagt nicht, das ist wahrscheinlich der Traum. Oder Nebukadnezar, stimmt's? Das ist der Traum. Er wartet gar nicht auf irgendeine Antwort von Nebukadnezar. Voller Glaube sagt er, das ist der Traum. Was für ein Glaube. Was für ein Glaube. Und er stand da nicht unsicher vor diesem mächtigsten Mann der Welt, sondern voller Zuversicht. Ich denke, Nebukadnezar war tief beeindruckt. Und es wird sogar noch deutlicher. Weiß jemand von euch, was Daniel nach der Deutung des Traums zu Nebukadnezar sagt? Weiß es jemand auswendig, ohne reinzuschauen? Was? Also Daniel sagt ihm den Traum und dann sagt er ihm die Deutung. Aber was sagt der Nebukadnezar nach der Deutung des Traums? Weiß es jemand? Das kommt nicht direkt danach. Vers 45, schaut mal Vers 45. Der zweite Teil, der Schluss von Vers 45. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Was für ein junger Mann. Was für ein Glaube. Was für ein Vertrauen zu Gott. Daniel war sich nicht nur sicher, dass Gott ihm die Wahrheit über die Vergangenheit offenbart hat, die er nicht gekannt hat, sondern er war sich auch sicher, dass Gott ihm die Wahrheit über die Zukunft offenbart hat. Wo niemand ihm sagen könnte, ob das überhaupt stimmt. Da war kein Nebukadnezar, der dann sagt, ja, ich kann mich daran erinnern. Aber er tritt so, mit so viel Glauben hier auf. Gottes Wort war für Daniel wirklich durch und durch Wahrheit. Ich würde mir wünschen, solch einen Glauben zu haben. Und so vor den Menschen auch. Was für ein Glaube. Ich bin mir sicher, Nebukadnezar hat den Mund gar nicht mehr zugekriegt. Also lasst uns mal seine Reaktion noch anschauen. Der letzte Bibeltext, den wir lesen. Verse 46 und 47. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dieses Geheimnis hast offenbaren können. Nebukadnezar ist der Traum jetzt wieder eingefallen. Gott hat ihm die Erinnerung wieder zurückgegeben und er glaubte daran. Der mächtigste und wahrscheinlich sogar stolzeste Mann der damaligen Zeit war so beeindruckt. Er hat so viel Demut und Ehrfurcht gezeigt, dass er auf sein Angesicht niedergefallen ist. Ich glaube, sowas hat er in seinem Leben wahrscheinlich noch nie getan. Er war es gewohnt, dass jeden Tag Menschen zu ihm kommen und ihm huldigen, sich vor ihm niederwarfen. Doch jetzt wirft er sich nieder. Voller Ehrfurcht. Weil ein junger Mann, weil ein einziger junger Mann an Gott festgehalten hat und einen Glauben gezeigt hat, der ein Beispiel für uns sein soll, ging der stolze Nebukadnezar in die Knie. Einen wichtigen Punkt zu Babylon möchte ich. Daniel hatte den Mut, dem babylonischen König zu sagen, dass sein Reich, das Babylon, untergehen wird. Daniel hatte den Mut, die Prophetie, die Gott ihm gegeben hat, auch weiterzugeben. Und hier ist eine Parallele zu uns als Advent. Ihr Lieben, auch wir haben eine prophetische Botschaft von Gott bekommen. Die dreifache Engelsbotschaft. Und auch wir sollen Babylon verkündigen, dass es untergehen wird. Und es tut mir im Herzen weh. Es tut mir im Herzen weh. Wenn ich Geschwister höre, adventistische Geschwister, die sagen, dass man diese Botschaft nicht verkündigen kann, weil sie zu hart ist und weil durch diese Botschaft auch niemals jemand zum Glauben kommen könnte. Ihr Lieben, ich bin dadurch zum Glauben gekommen. Und jedem, der so denkt und redet, dem möchte ich empfehlen, mal diese Geschichte von Daniel 2 ein bisschen näher anzuschauen. Der stolzeste und mächtigste Babylonier ging in die Knie. Daniel hat Nebukadnezar mitten ins Angesicht gesagt, ohne es zu verschleiern und ohne es zu beschönigen, dass Babylon untergeht. Er hat Babylon identifiziert und hat gesagt, was passiert. Die Botschaft weder verwässert noch verschönert. Er hat sie klar ausgesprochen. Aber eines war dabei sehr entscheidend. Und so ist es auch bei uns. Er hat diese Botschaft ausgesprochen mit der Liebe und Demut Christi. Und diese Kombination ist wie Dynamit. Die Kombination aus klarer prophetischer Rede, aus klarer prophetischer Botschaft, weitergegeben zur rechten Zeit mit dem Charakter und der Demut Jesu. Sie bringt die stolzesten Babylonier in die Knie, wenn sie offen und bereit dafür sind. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr solche Männer und Frauen in unserer Adventgemeinde hätten. Dann müssten wir in Deutschland auch nicht diskutieren, was wir machen sollen, damit die Gemeinde wächst. Und Schuld. Uns fehlen solche Männer und solche Frauen. Wie könnte uns Gott doch gebrauchen, wenn auch wir so felsenfest und mit solch einem Glauben zu Gottes Wort stehen? Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin beeindruckt von diesem jungen Mann. Ich weiß nicht, wie alt er hier war, aber er war deutlich jünger als ich. Und ich bin beeindruckt, dieser Mann für einen Glauben gezeigt hat. Noch besser gesagt, ich bin beeindruckt von Gott, was er mit einem einzigen Menschen tun kann. ihm voll und ganz sich hingibt. In Daniel 2 finden wir nicht nur Prophezeiungen für die Endzeit, sondern, ihr Lieben, wir finden dort auch den Charakter, den Gottes Volk oder den wir haben sollten, wenn wir die Endzeit überstehen wollen, als Gottes Kinder. Und ich möchte euch aufrufen, wie auch mich selbst, durch unsere Treue zu Jesus, der babylonischen Welt zu zeigen, was für einen wunderbaren Herrn und Gott wir haben. Lasst uns voll und ganz uns Jesus hingeben und ein Brief für ihn sein, dass viele Babylonier ihre Knie noch beugen vor diesem wunderbaren Gott. Gott liebt dich und Gott möchte Großes mit dir tun. Amen. Ihr Lieben, wenn es euch möglich ist, so möchte ich euch einladen, vor diesem wunderbaren Gott niederzuknien, wie es Nebukadnezar auch gemacht hat. Lieber Heiland, lieber Herr Jesus Christus, hab du Lob und Dank für dein Wort, das du uns gegeben hast. Hab du Lob und Dank für diese so lehrreiche Geschichte von Daniel. Hab du Dank, dass wir darin nicht nur Prophezeiungen finden, sondern auch solch einen wunderbaren Charakter. Ein Charakter, Herr Jesus, den du uns vorgegeben hast hier. Und es ist so erstaunlich, was du mit einem jungen Mann tun kannst. Mit einem Mann, der sich dir voll und ganz hält. Der sich im Herzen vorgenommen hat, dir treu zu sein. Und Herr Jesus, mach du auch aus uns solche Freunde. Schenk du auch uns solch einen felsenfesten Glauben an deinen Gott. Dass wir dieses Wort auch weitergeben mit Liebe und Frieden. Den Menschen dort draußen zeigen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der uns liebt, der für uns gestorben ist und der bald wiederkommen wird, um uns nach Hause zu bringen. Bitte segne jeden Einzelnen von uns und verwandle uns, Herr Jesus, in dein wunderbares Leben. Und dass du den Menschen eins geschaffen hast. Und hab du Dank, dass du jedem Einzelnen von uns Großes vorhast. Und schenke du uns diesen Glauben, dass wir dieses Große, was du vorhast in uns, was du auch schon bereitet hast, dass wir es erleben können. Lob und Dank, Herr Jesus, für deine große Güte und Gnade. Preis und